Grabbag-Depression. Also in der Diagnose verstecken sich ja alle möglichen Sachen. Normale Depressionen, ADHS, Trauma, keine Depression, Trauer, alles Mögliche. Und was sich da tatsächlich dahinter verstecken kann und wie man sich orientieren kann, in welche Richtung es am ehesten geht, das bespreche ich jetzt mit Julius. Hallo Julius, schön, dass du wieder hier bist.
Hallo Jan, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Und wir haben uns das Thema ausgesucht, weil das wirklich häufig ist, dass man eine Einweisungsdiagnose Depression hat und dahinter kann sich einfach alles verstecken. Und wir wollen hier ein bisschen darüber sprechen, was sich dahinter verstecken kann. Herzlich willkommen zur neuen Psychcast-Episode. Gleich geht's los.
Psychcast.de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Aber bevor wir anfangen, musst du ein bisschen aus deinem beruflichen Leben erzählen. Dein bisheriger Einsatzgebiet war ja die geschützte Station und darüber haben wir auch mehrfach gesprochen. Wo bist du jetzt, Julius?
Ich bin jetzt in der Tagesklinik seit jetzt schon etwas über einem halben Jahr. Und hatte das ja auch anfangs erwähnt, dass das schon ein großer Unterschied, obwohl ich noch im selben Haus sozusagen auch in demselben Umfeld und auch Einzugsgebiet bin, ist das trotzdem ein großer Unterschied. Es gibt viele Überschneidungen, aber auch viele Dinge, die anders sind.
Darüber kamen wir nämlich auf das Thema, also eine Depression, wenn sie auf der geschützten Station aufschlägt, ist ein komplett anderes Krankheitsbild manchmal als eine Depression, wenn sie in der Tagesklinik aufschlägt. Und beides sind ja Depressionen, aber es gibt einfach sehr viele Begriffe dahinter. Und ich will es nochmal ein bisschen ausführen, was ich eben schon gesagt habe. Depression wird ja öffentlich sehr viel besprochen und dann wird viel gesagt, welche Schlüsse man aus dieser Diagnose ziehen kann. Und manches stimmt auch, weil die Depressionen ja alle was miteinander zu tun haben. Aber viele Schlüsse kann man aus diesem Diagnosenetikett auch nicht ziehen, weil sich dahinter sehr unterschiedliche Krankheitsbilder verbergen. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt mal ein bisschen darüber zu sprechen, was es so alles sein kann. Vielleicht fangen wir mit den häufigen Depressionen an. Wir können ja auch uns abwechseln. Vielleicht startest du mal mit der häufigsten Depression, was man so besonders häufig sieht.
Also was ich, häufig auch als Diagnose sehe und was mir dann manchmal immer ein bisschen Kopfschmerzen zerbricht, ist Angst und Depression gemischt. Mhm. Weil da finde ich dann in meinem Erleben, dass dann doch häufig einerseits für auch die Entscheidung, die man dann in der Therapie trifft, wie behandelt man die PatientInnen primär auch, natürlich behandelt man häufig beides, Angst und Depression gemischt, aber dass es dann meinem Erleben manchmal dann auch wirklich doch eher einen Fokus gibt oder beide Diagnosen nebeneinander stehen und ich das dann als manchmal zu eindimensional empfinde und dann PatientInnen dann auch wirklich das wirklich versuchen, nochmal auseinanderzuhalten, wo sind die dann die depressiven Symptome und wo ist dann die Angst? Ist dann die Angst generalisiert, phobisch, tritt die als panikartig auf?
Das ist total gut, dass du es ansprichst, denn das hatte ich heute Morgen in der Visite. Das war eine Patientin, die mit der Einweisungsdiagnose Depression kam und die auch die Symptome der Depression schilderte. Also ich fragte dann immer erstmal, wie ist so die Lebenssituation, was machen Sie beruflich, wie ist privat und welche Symptome haben Sie? Und dann schilderte die Patientin zunächst mal depressive Symptome. Aber irgendwie hatte man den Eindruck, das war nicht so richtig, das erklärte nicht so richtig den Leidensdruck. Und dieses Gespräch war schon vor 3 Tagen. Und wir machen es oft so, dass wir in der ersten Woche versuchen, die Diagnose besser festzustellen. Und die Depression, die depressiven Symptome hatten wir am Anfang erzählt bekommen, aber es passte nicht ganz zum Leidensdruck. Und heute hatten wir dann wieder Visite und dann habe ich versucht, noch ein bisschen nach Zwängen zu fragen und auch nach Ängsten. Das hatte sie schon angedeutet, dass das so war. Aber die war so ein bisschen auch auf dem Depressionsschiff unterwegs, so stand sie auch auf der Einweisungsdiagnose. Aber als ich heute dann nach Ängsten fragte, da kamen sehr viele ausgeprägte, den ganzen Tag dominierende Ängste, die eben dann zu der Gesamtdiagnose Angst und Depression gemischt führten, was ein ganz anderes Behandlungsherangehen macht als die Depression alleine. Das ist nämlich wirklich wirklich eine sehr häufige Kombination. Oft stehen die Depressionen im Vordergrund, aber manchmal auch die Ängste. Aber sehr oft steht beides gleichermaßen da. Und für den Leidensdruck und für die Einschränkung im sozialen Leben können die Ängste ganz bedeutend sein. Also ich finde auch, das wird manchmal übersehen. Also damit, wir haben angefangen mit der häufigsten Depressionsform und das ist wahrscheinlich auch die häufigste Depressionsform. Ja. Und das ist schon eine, wo man manchmal was übersieht, wenn man nur mit dieser Scheuklappe Depression durch die Gegend geht.
Auf jeden Fall. Und genau wie du sagst, ich finde auch, medikamentös würde man es ja wahrscheinlich ähnlich behandeln, ne? Mit einem Antidepressivum. Aber auch da ja die Dosierung des Antidepressivums, ne? Die man ja eigentlich typischer eher bei einer Angst- und Panikstörung höher wählen würde und auch bei Zwangsgedanken. Aber dann ja auch für die Psychotherapie ganz, finde ich, entscheidende Unterschiede sind, ob man da eine Expositionstherapie machen muss, ne? Ganz simples Beispiel, ob es jetzt eine Angst gibt, in Menschenmassen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sein, da ist es ja überhaupt nicht ausreichend, dann nur über die Depression zu sprechen. Ne? Wenn du sagst, die fährt von der Tagesklinik nach Hause und da fängt erst der Leidensdruck an, weil die Fahrt im Bus oder zur Tagesklinik, die ist grauenvoll und die muss ja dann irgendwie behandelt werden. Und dann hätte ich dann das Gefühl, dass man an dieser Patientin oder an dem Patienten vorbei behandelt. Und das wäre sehr unangenehm, vor allem für den Mensch mit dem Leidensdruck dann.
Völlig richtig. Wir machen mal im schnellen Wechsel weiter. Ich mache mal die zweite Depression, die oft falsch eingeordnet wird. Unter Depression verstehen die meisten Menschen die rezidivierende unipolare Depression. Und wir fragen sehr diszipliniert immer auch nach manischen Episoden in der Vergangenheit, weil die depressive Episode im Rahmen einer bipolaren Erkrankung eben auch häufig ist und eine komplett andere Medikation braucht.
Ja.
Sobald einmal eine ernsthafte manische Episode da war oder wenn einige hypomane Episoden da waren, dann ist es eben eine Bipolar 1 oder 2 Erkrankung und dann ist das Phasenprophylaktikum, so etwas wie Lithium oder Valproat, viel wichtiger und Antidepressiva kann man auch ganz weglassen und das ist auch üblicherweise die richtige Behandlung und auch die Prognose der Krankheit ist anders, also das ist total wichtig. Und das muss man sauber explorieren. Das kann ja sein, diese manischen Episoden sind viel seltener, dass die schon 2, 3, 5 Jahre zurück lag, die letzte manische Episode. Und dennoch erklärt es dann eine andere Diagnose. Und was auch häufig ist, ist, dass Patienten dann wiederum sagen, ich hatte eine Manie, weil ich habe mich mal 4 Wochen gut gefühlt, habe aber gut geschlafen in der Zeit und wirkte nicht krank. Hab mir aber für ein Zehntel meines Monatsgehalts Kleidung gekauft. Das ist dann halt keine Manie. Ja? Und dann soll man auch nicht sagen, sie haben eine bipolare Erkrankung. Und diese Abgrenzung ist total wichtig und auch die kann untergehen, wenn jemand mit auf dem Ticket Depression irgendwie ins Krankenhaus fährt, dann darf man auf keinen Fall vergessen, das sorgfältig zu überprüfen.
Ja, sehe ich genauso. Und ich finde auch, manchmal schadet man dann ja auch wirklich mit einem Antidepressivum in dieser manischen Phase, ne, erwiesenermaßen und quält dann die Menschen damit auch noch mehr, weil man irgendwie den Antrieb noch mehr steigert oder die noch unruhiger macht.
Ja, und wir müssen hier beim Psychcast ja ehrlich sein. Also jemand, der eine bipolare Erkrankung hat und ein Antidepressivum kriegt, der kann in eine Manie switchen wegen des Antidepressivums.
Ja.
Das ist der Grund, warum die Leitlinien eigentlich kein Antidepressivum empfehlen, sondern nur ein Phasenprophylaktikum.
Ja.
Und das auch klug. Genau, sehr gut. Wir machen einfach rasch weiter. Was ist die nächste Depressionsform?
Was ich jetzt an die bipolare Erkrankung, vor allem in der manischen Phase, ne, jetzt haben wir über Depressionen gesprochen, aber was ich da jetzt auch erlebt habe, ist dieses Gefühl, weil das ja auch im Rahmen von einer Depression sein kann, von Unruhe, Getriebenheit, innerlicher Anspannung. Da hatten wir auch mal einen Patientinnenfall, wo das sich alles erstmal gewertet wurde als bipolare Störung im Rahmen der Manie und dann haben wir auch das ADHS dann diagnostiziert, weil nämlich diese Unkonzentriertheit, die Desorganisation, das viele Vergessen, die Strukturschwierigkeiten, die Ideenflüchtigkeit oder die Impulsschwierigkeiten, die kamen nicht im Rahmen einer Depression, wie angekündigt, also primär, sondern die waren eben Teil vom ADHS. Und als das dann auch behandelt wurde, sowohl therapeutisch als auch medikamentös, dann haben sich auch die Depressionssymptome schnell zurückgebildet. Und das finde ich auch immer so eine für mich auch wichtige Message, dass man, wenn man die richtige Diagnose erkennt oder den richtigen Leidensdruck, dass dann auch zusätzliche Symptome ja ebenfalls wegfallen können oder reduziert werden können. Auch die Diagnose Depression als komorbide Diagnose, die dann wirklich auch rasch in meinem Empfinden häufig dann auch mitbehandelt werden kann.
Erzähl mal, welche Schlüsselsymptome das sind, die dich dann auf die Differentialdiagnose ADHS besonders bringen. Wir reden jetzt ja nur von Erwachsenen, aber wie tritt das da auf oder welche Fragen stellst du, die dann besonders viel Aufklärung bringen?
Was ich dann frage, ist natürlich das Verhalten mit der Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie ist die lenkbar? Wie ist es, tägliche Aufgaben, vor allem auch unliebsame Aufgaben erfüllen zu können? Und dann mache ich meistens so einen schnellen Cut daran, weil das finde ich auch wichtig, das Zeitkriterium. Ganz viele PatientInnen berichten dann auch, in der Schule war es schon auffällig. Die Zeugnisse waren irgendwie auffällig. Da war vieles mir schon sehr schwer, mich zu konzentrieren, lernen zu können, Dinge adäquat hintereinander zu setzen, zu priorisieren. Das ist, was ich dann häufig erfrage. Und dass auch dieses einfach, das schon das Leben lang oder einen größeren Teil des Lebens begleitet. Weil in meinem Empfinden ist dann schon bei der Depression auch doch häufiger ein auslösendes Ereignis mit auch benennbar oder mindestens mal eine Aggravierung, eine Verschlimmerung der Symptomatik. Bei Menschen mit ADHS, finde ich, hat das einen längeren Verlauf häufiger.
Und wie oft triffst du auf motorische Unruhe? Bei Kindern ist das ja häufig. Wie ist das bei Erwachsenen?
Häufig. Also häufig, aber nicht natürlich so häufig wie im Kindesalter. Aber ich empfinde vor allem, das ist auch einfach natürlich auch immer ne subjektiver Eindruck, ganz häufig fällt mir dann im Gespräch auf, wie häufig Menschen mit ADHS doch unterbrechen oder doch auch nochmal innerlich aufgewühlt und unruhig sind. Das gibt's natürlich auch bei einer Depression, aber das finde ich weniger häufig und pathognomonisch ist dann doch eher der oder die Patientin, die dann auch reinkommt und fünf Sachen vergisst und dann sagt, oh, ich muss kurz und dann klingelt der Wecker und dann muss der noch ausgestellt werden im Gespräch. Und das erlebe ich häufiger bei Menschen mit ADHS. Diese Unruhe, die in der Kindheit häufig motorisch ist, in den Gedankenablauf, aber auch in der Art, wie sie reden und wie sie interagieren.
Und würdest du sagen, dass die motorische Unruhe bei Männern häufiger ist als bei Frauen?
Ja.
Bei Kindern ist das ja so. Und das würde ich nämlich auch einschätzen, dass das bei Erwachsenen meiner kleinen Beobachtung nach auch so ist. Frauen sind noch häufiger motorisch eben nicht unruhig. Bei Männern sieht man es dann schon manchmal.
Ja, richtig. Das sehe ich auch so.
Und auch diese etwas höhere Funktionsfähigkeit fällt bei Erwachsenen manchmal auf, dass die Leute sagen, ich konnte mein Studium anfangen, aber ich habe keine einzige Klausur fertiggestellt, weil ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Dann denkt man sich, ist das jetzt Prokrastination? Ist es nur das falsche Studienfach? Aber auch das kann ein Hinweis auf ADHS sein, ja.
Total. Und diese, ich frage immer nach Hyperfokus. Also diese, dieses ADHS-typische Symptom auch von einer unliebsamen Tätigkeit, ne? Also viele Menschen mit ADHS berichten mir dann immer, dass sie sagen, irgendwie, wenn ich jetzt die Spülmaschine einräumen soll, dann ist aber der klingelt der Wecker und dann ist das Handy noch laut und dann fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch und dann ne und dann finde ich, kann man das auch ganz häufig auch ganz sympathisch auch so zurückspiegeln, dass das doch wirklich anstrengend sein muss. Aber liebsame Tätigkeiten, Sachen, die ihnen wichtig sind, die Spaß machen oder auch Hobbys, die sind dann häufig wirklich gut und fokussiert zu Ende zu bringen. Und das ist im Rahmen einer Depression, erlebe ich das häufiger generalisiert, dass dann auch diese liebsamen Dinge eben einfach wegfallen. Die Freudfähigkeit eben so reduziert ist, was natürlich bei ADHS auch sein kann, aber eher typischer finde ich, dass bei einer Depression das den Großteil der Dinge dann schwerfällt. Eher so eine bleierne, ne, also würde ich jetzt so nennen, so eine Schwierigkeit, überhaupt in den Antrieb zu kommen, auch schöne Dinge zu tun.
Ja,
liebsame.
Das ist sehr klug, so zu fragen. Ich habe das früher oft falsch gefragt. Ich habe oft gefragt, ja, was machen Sie denn gerne? Und dann war die Antwort, sagen wir mal, Lego basteln. Und dann habe ich gefragt, können Sie sich darauf 3 Stunden am Stück konzentrieren? Und dann war die Antwort, ja. Und dann habe ich gedacht, das spricht sehr stark gegen ADHS. Tatsächlich gibt es auch ADHSler, die auch liebsame Tätigkeiten nicht gut machen können. Ja. Aber es gibt auch sehr viele, die, weil den liebsamen Tätigkeiten, das ist ein guter Begriff, den du hier benutzt, sich sehr lange ganz gut konzentrieren können. Ja. Und nur bei den Alltagstätigkeiten oder bei den vielen anderen außer den Lieblingstätigkeiten, da kommt es dann zum Tragen. Und du hast völlig recht, das ist bei der Depression anders. Da gibt es ja auch Konzentrationsstörungen, aber die sind dann in allen Bereichen. Das ist schon so. Sehr gut. Wir wechseln gleich zur nächsten depressiven Symptomatik, die sich hinter dem Begriff verstecken kann. Nicht mehr nach Häufigkeit, aber nach dem, was ich zuletzt erlebt habe. Trauer kann sich eben auch hinter dem verstecken, was wie eine Depression aussieht. Und Trauer zum Beispiel nach dem Verlust eines Menschen oder einer Beziehung oder einer Arbeit oder einer anderen Lebenssäule oder eines anderen Quells der Freude. Es gibt da viele Verluste, die zu einer Form von Trauer führen können, ist eben nicht immer eine Depression. Also das einfachste Beispiel ist schon der Tod eines nahestehenden Menschen. Aber da kommt man dann auch oft drauf, dass das Trauer ist, ja. Es kann auch sein, wenn etwas anderes wegbricht, was einem wichtig ist, dass man einfach traurig ist, dass sich das Leben jetzt an dieser Stelle sehr geändert hat. Und das ist noch nicht eine Depression sofort. Natürlich kann eine Trauer irgendwann auch in eine Depression übergehen, aber man darf es nicht verwechseln, finde ich. Und das Zeitkriterium ist natürlich eines. Man hat immer so die Vorstellung, nach einem gewissen Ereignis gibt es eine gewisse normale Zeit, da darf man noch traurig sein. Und wenn die überschritten ist, dann ist ein Problem. In Amerika ist es immer 2 Wochen nach dem Tod eines engen Angehörigen. Wenn man dann noch traurig ist, also dann ist eine Depression. Ganz so schlimm wird es auch in Amerika nicht diagnostiziert. Aber so eine Zeit wäre natürlich kompletter Quatsch. Also man kann auch ein Jahr trauern und auch 10 Jahre. Und es gibt eben andere Verluste auch, die man betrauern kann. Und auch die können 4 oder 8 oder 16 Wochen dauern. Und deswegen finde ich das schon wichtig zu trennen. Also wenn man einen wirklich sehr nachvollziehbaren Grund hat, dann kann man auch längere Zeit traurig sein, ohne dass das die Diagnose der Depression ist. Da kann man trotzdem Psychotherapie hilfreich einsetzen. Und auch unser Hilfesystem muss da nicht falsch sein. Aber bevor ich einem Menschen sage, er ist krank, kann ich ja auch erstmal versuchen zu sagen, er reagiert nachvollziehbar auf einen Verlust. Das ist ja was anderes. Also man möchte ja keinen krank machen, der es nicht ist. Ich finde deswegen auch das muss man sehr gut überlegen, ab wann man da zur Depression greift.
Ja.
Okay, du bist dran.
Was mir noch aufgefallen ist, auch in letzter Zeit häufiger, ist die Diagnose Depression mit psychotischen Symptomen. Ja. Oder da zur Differentialdiagnostik die schizoaffektive Störung. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich finde das manchmal auch ganz, ganz schwierig, einfach zu differenzieren. Und ich finde auch in meinem Erleben, dass wir manchmal da nicht gut nachfragen auch, weil das muss eine unglaubliche zusätzliche quälende Komponente noch haben, wenn diese psychotischen Symptome, und du bist ja auch schon häufiger im Podcast darauf eingegangen, kommen. Aber auch, da würde ich auch gerne deine Meinung zu hören, da hatte ich mich jetzt auch nochmal belesen, es ist ja immer noch gelehrt, auch dass dieser Symptome Wahn, also der Wahn, der Stimmung entsprechend sein muss bei einer Depression mit psychotischen Symptomen, also Schuldwahn oder Verarmungswahn, hypochondrischer Wahn, also alle Wahninhalte, die ja zu dieser negativen, traurigen Stimmung passen, dass auch da Ideen sind, ob das nicht auch verlassen wird mehr, das Konzept, dass auch nicht nur Symptome Wahn dazu passen. Weil auch in meinem klinischen Eindruck doch auch häufiger auch manchmal Symptome sind, die dann auch, wo die PatientInnen auch viel Symptome einer Depression haben mit Antriebsmangel, Traurigkeit, aber auch Schuldgefühle nicht nur da sind, aber auch häufig ich jetzt auch erlebt habe, dass auch so doch auch paranoides Erleben dazu gehört und das auch nicht so gut dann für mich differenzierbar war, was ist dann da der schizoaffektive Teil, wo sind dann die Symptome der Schizophrenie ausreichend erfüllt und wo ist das doch dann primär Depression? Ich finde dann da, kannst du auch gerne nochmal sagen, was dein Gefühl ist, ganz, ganz gut dann, wenn man dann wirklich auch die Psychose mit einem Antipsychotikum behandeln kann und noch einen Antidepressiva dazugeben kann. Da finde ich, ist es zum Beispiel ein ganz gut eigentlich und auch behandelbar, aber das fällt mir manchmal ganz schwer und das fällt mir, finde ich auch, was ich so gemerkt habe, fällt das häufiger erst spät in den Phasen auf.
Ja, also ich mache das genauso, wie du es dargestellt hast. Im Lehrbuch trennen sich die beiden Krankheiten ja relativ gut. Ja, im Lehrbuch gibt's das Kapitel F3, die Depressionen, und also die schizoaffektive Erkrankung wird dann im Kapitel F2 wo ganz anders abgehandelt. Also da trennt es sich gut. Die F3, die Depression, die erst als schwere Depression beginnt, und dann sattelt sich ein zur Stimmung passender Wahn auf. Typischerweise sind's Verarmung, Verschuldung, Versündigung. Und das ist auch ein klinisches Bild, das es nicht selten gibt. Also dieses Extrembild gibt es schon häufiger. Das sind oft über 60-jährige Männer und manchmal auch Frauen. Also höheres Lebensalter ist da schon häufig, die schon mehrere schwere depressive Episoden hatten und die man manchmal auch im Krankenhaus aufnimmt. Da haben sie eine Depression ohne psychotische Symptome. Und dann kommen noch so psychotische Symptome wie die Spitze des Eisberges noch dazu, aber die Depression steht ganz im Vordergrund. Das nennt man dann wahnhafte Depression. Da kann man EKT als Behandlung machen. Man kann auch zu dem Antidepressivum noch ein bisschen Antipsychotikum geben. Und das ist ganz gut. Und natürlich gibt's auch das andere Extrem an Eindeutigkeit, die schizoaffektive Psychose, die eher wie eine Schizophrenie aussieht, was die Wahn- und Halluzinationen angeht, wo man vielleicht vorher auch schon Wahn- und Halluzinationen mal beobachtet hat, so dass man denkt, das ist eigentlich wie eine Schizophrenie, aber die zusätzlich noch eine schwere Depression im Wechsel manchmal mit einer deutlichen manischen Stimmung haben, wo beides so ganz im Vordergrund steht, aber die psychotischen Symptome anders sind. Sie sind bizarr und es gibt manchmal Halluzinationen und es gibt Wahnthemen, die auch bizarr sind, irgendwas mit dem Satan oder so. Das hat man in diesem Krankheitsbild. Und das ist auch typisch. Dann gibt man eigentlich primär ein Antipsychotikum und ein bisschen ein Antidepressivum dazu. So, das war das Lehrbuch. Und jetzt kommt die Realität. Ja. In der Realität weiß man es manchmal erst nach 3 Jahren, was man vor 2 Jahren hätte diagnostizieren sollen. Und weiß man heute manchmal gar nicht, ist das jetzt eine Depression mit wahnhaften Symptomen? Ist das eine Psychose mit einem bisschen depressiver Mitreaktion? Ist das irgendwas dazwischen? Und weil das so viele Überschneidungen gibt und so viele unklare Formen, glaube ich auch, dass das neurobiologisch enger zusammenhängt, als wir es in unserer Konzeptbildung so ausmachen. Ich meine, es gibt bei allen psychischen Erkrankungen ja sehr viele Gene, die verändert sind und Transmittersysteme und Gehirnkreisläufe, die irgendwie oder Schaltkreise, die irgendwie verändert sind. Und das ist einfach nicht so separiert. Das hat einen höheren Überschneidungsbereich, glaube ich. Das Gute ist, man kann sich an der Therapie dann doch daran orientieren, sind sehr viele Wahn- und Halluzinationssymptome da. Dann braucht man auch ein Antipsychotikum, egal welche Hauptdiagnose man jetzt gibt. Und ist die Depression im Vordergrund, dann sind EKT und Antidepressiva hilfreich. Aber ja, also ich kenne da auch Patientinnen und Patienten, die ich seit 10 Jahren kenne und wo ich dann 8 Jahre lang das eine diagnostiziert habe und dann bin ich aufs andere umgeschwenkt.
Ja, ich finde das wirklich schwierig. Ja. Aber was gibst du denn für Medikamente? Was ist da dein Go-To?
Also als Antidepressivum gebe ich ja gerne, wenn es eine schwere Depression ist, Duloxetin, weil es relativ gut wirkt und auch in höheren Dosierungen ganz gut vertragen wird. Ich gebe aber auch manchmal Escitalopram. Das sind die häufigsten Antidepressiva am Anfang. Und als Antipsychotikum halte ich mich hauptsächlich dran, eine niedrige Dosis zu geben. Also entweder 5 Milligramm Olanzapin oder ein 0,5 Milligramm Risperidon, wenn die Leute älter als 60 Jahre sind. Und wenn es junge Menschen sind, da ist das Krankheitsbild seltener, aber dann kann ich auch mal 10 Milligramm oder 7,5 Milligramm Olanzapin geben und vielleicht auch mal 1,5 Milligramm Risperidon. Und dann wird das auch gut vertragen und wirkt auch ganz gut. Und auch da habe ich mein Verschreibungsverhalten ein bisschen geändert. Früher war ich noch zurückhaltender mit Antipsychotika Und vor allem war ich noch häufiger nur bei den 0,5 Milligramm. Ich habe jetzt aber auch viele Patienten gesehen, die unter 0,5 Milligramm Risperidon beispielsweise noch nicht besser geworden sind. Und bei 1,5 Milligramm, was ich bei einem über 60-Jährigen eigentlich schon eine relativ hohe Dosis finde, ja, sind sie dann aber eindeutig besser geworden. Das ist so. Da gebe ich auch manchmal Ziprasidon. Aber ja, also das sind meine häufigsten Medikamente. Mhm. Was machst du in der Situation?
Ja, ich finde da Aripiprazol eigentlich ganz gut. Und noch vielleicht so ein bisschen diese antriebssteigernde Komponente da mitzunehmen. Weil das ja auch manchmal auch antidepressive Effekte auch noch hat. Mhm. An die Fälle, wo ich jetzt denke, waren das auch junge Menschen. Da finde ich das einfach ein gutes Medikament. Mhm. Aber häufig dann sonst auch Risperidon. Das finde ich auch in der Kombination ganz gut.
Ja. Ja. Okay. Nächste Krankheit, die unter dem Sammelbegriff Depression auffallen kann. Ich finde, man muss ein Konzept von der Dysthymie und der Double Depression im Kopf haben. Auch wenn sie in der freien Wildbahn auch wieder nicht so typisch auftritt, oft wie man sie im Lehrbuch liest, aber es gibt trotzdem Patienten, die man besser versteht, wenn man das Konzept im Kopf hat. Ich wiederhole es nochmal, also bei der Dysthymie ist es so, dass man das ganze Leben lang eher eine leicht depressive Grundstimmung hat, eine etwas geminderte Schwingungsfähigkeit und nicht so wie wir mal gut, mal schlecht, aber meistens so neutral bis fröhlich drauf ist, sondern man ist meistens dauerhaft durchgehend zum depressiven Pol hin verschoben. Diese Art von Dysthymie, die gibt es meiner Meinung nach schon. Ich kenne auch Patienten, die das haben. Mit der Krankheit allein kommt man aber noch nicht ins psychiatrische Krankenhaus und selbst in eine ambulante Behandlung kommt man damit meistens nicht. Wenn die Patienten zu uns kommen, dann kommen sie, wenn sie darauf noch eine depressive Episode draufsatteln praktisch. Das nennen wir dann Double Depression, also Dysthymie plus Depression. Und dann kommt man auch mal ins Krankenhaus und es ist auch nicht selten, dass Leute, die eine Dysthymie haben, dann auch depressive Episoden dazu kriegen. Das ist wichtig, weil das was anderes ist als die sogenannte therapieresistente Depression, die einfach nicht ganz gesund wird. Und weil man den Patienten oder die Patientin besser versteht, wenn man akzeptiert, dass es Menschen gibt, die eine dysthyme Grundstimmung haben. Denn die gibt es und das gehört zur Diagnose irgendwie dazu. Die Patienten haben da meistens wenig Illusionen zu und können einem das sehr präzise sagen. Aber man muss das als Psychiaterin, Psychiater dann auch akzeptieren, dass das zum Teil der, also ein Teil der Wahrheit ist. Denn einer der Punkte ist, die Behandlung geht dann so weit, dass dann wieder diese leicht dysthyme Grundstimmung da ist. Besser wird's möglicherweise dann nicht. Und man muss sein ganzes Instrumentarium eben eichen an diesem Patienten und nicht an sich selbst.
Ja, spannend. Was ich auf jeden Fall auch noch ein großes und ganz wichtiges Feld finde, ist das Feld der Traumafolgestörungen. Ja. Also auch wenn es um die Diagnosen PTBS, KPTBS geht, aber auch in Richtung emotional instabiler Persönlichkeitsakzentuierung oder Störung. Natürlich muss man, oder ist auch wichtig, generell natürlich auch andere Persönlichkeitsstörungen nicht auszuklammern, aber in meinem Empfinden ist häufig die PTBS, KPTBS oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung.
Sag für unsere Hörer nochmal, was KPTBS ist.
Genau, das ist die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die jetzt auch zum Glück, finde ich, im neuen Diagnosesystem, ja, das hoffentlich irgendwann kommt, dass da ja auch mehr Gewicht findet, um einfach auch Menschen mit komplexer Traumafolgestörung einfach besser behandeln und besser sehen zu können im Gesundheitssystem, was ich ganz wichtig finde. Und häufig haben wir das auch bei uns in der Tagesklinik, dass, und da bin ich sehr froh drum, dass wir das aber auch gute Möglichkeit haben, auch im Rahmen zum Beispiel von DBT dann auch eine Behandlung anbieten zu können, dass das häufig so durch einen ambulanten Behandler oder eine ambulante Behandlerin so verschlüsselt ist. Was ich aber wiederum hier auch und sehr wichtig finde, dass es natürlich immer auch Fehl- oder Falschdiagnosen gibt, aber es auch manchmal überhaupt nicht der Rahmen ist, einen Menschen dann auch diese Diagnose in einem häufig, und das ist ja auch, finde ich, sehr schade in unserem Gesundheitssystem, dass Menschen auch vielleicht im Notfall über die 116, 117 einen schnellen Therapiekontakt haben. Und dann finde ich es total verständlich, dass man auch so eine sehr sensible, sehr wichtige und weitgreifende Diagnose an auch nicht stellt und dann den Menschen aber auch nicht weiter behandelt, ne? Sondern da finde ich es total wichtig, dann vielleicht diese Diagnose zu äußern oder den Verdacht zu äußern oder das mitzugeben an das nächste Behandlungsteam, um das weiter auszuführen, damit man wirklich auch eine gute und adäquate Behandlung anbieten kann.
Ja, das ist komplett richtig. Die PTBS braucht eine ganz andere Behandlung. Und sag vielleicht nochmal, was typisch jetzt für eine K-PTBS in Abgrenzung zur PTBS ist. Was sind die Unterschiede, damit man das mal gehört hat?
Also ich empfinde, im Rahmen der K-PTBS ist ja per Definition auch eben so, dass es in der Rahmen der komplexen, also erstmal die Komplexität des Traumas sich verändert im Rahmen zu PTBS, aber...
Also zum Beispiel, wie wären dann die Traumatisierungen?
Das wären ja entweder multiple Traumata oder auch länger andauernde Traumata, wobei auch ich finde, eine Therapeutin bei uns im Haus immer sagt, dass das auch manchmal ja auch individuell zu entscheiden ist, wie ein Traumata auf bestimmte Menschen wirkt und dann ja eben so als Traumata auch gewertet wird, wenn es das Gefühl ist, von dem Tod nahe zu stehen. Das finde ich sehr gute, weil wir auch Menschen, die das Trauma nicht erleben, auch finde ich ganz wichtig, solche Menschen zu hören und ernst zu nehmen, dass man da auch das mit denen auch offen besprechen kann in der Hinsicht. Mhm. Und auch bei der KPTBS ist es ja häufiger, dass ja von einem häufig symptomatisch auch zusätzlich zu den Flashbacks, Intrusionen, Albträumen und auch der Reizbarkeit auch interaktionell ganz große Schwierigkeiten manchmal gibt mit Vertrauen zu Mitmenschen oder auch der Offenheit, was ich häufig da erlebe, dass PatientInnen na total verständlicherseits auch große Schwierigkeiten haben, sich sicher zu fühlen in der Therapie und das auch ja erstmal dann auch ganz häufig am Anfang steht, die Sicherheit zu geben und das adäquate Umfeld zu setzen. Und auch da kann man ja auch wirklich spezielle gute Therapien dann anbieten.
Ja, richtig. Ja, ich habe das jetzt nochmal so nachgefragt, weil viele Leute haben so im Kopf, eine Traumafolgestörung kriegt man, wenn man mal, jetzt sage ich irgendeinen Unfug, bei einem Erdbeben verschüttet wurde oder so, das eine ganz wilde Trauma. Das gibt's natürlich auch, aber bei der KPTBS wäre es beispielsweise so, dass man über Jahre immer wieder Traumatisierung erlebt hat, jetzt ohne Erdbeben trotzdem schlimm, aber die Tatsache, dass die immer wieder aufgetreten sind und über lange Zeit führt dann eben zu einer Krankheit, auch wenn es jetzt nicht das eine dramatische Erlebnis ist oder ja. Nicht das eine dramatische Erlebnis ist. Genau.
Ja, und auch, mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass manchmal auch die Schwere eines Traumatas ja auch, ne, wenn sie zum Beispiel sehr schwerwiegend oder lang andauern, ist es ja auch ausreichend. Ne? Und,
natürlich.
Ich finde einfach, man muss ganz wichtig, dass man diesen Menschen Hilfe anbietet, wenn sie das wünschen und dass man da wirklich gut behandelt. Und deshalb muss, finde ich, das einfach auch mehr Gewichtung haben in den neuen Diagnosesystemen, was es ja zum Glück auch tut. Ja. Genau, und ich finde auch was mir vor allem bei PatientInnen mit emotional instabiler Persönlichkeitsakzentuierungsstörung auffällt, ist da auch, wenn ich das abfrage, dass ganz häufig auch zusätzlich noch eine Depression besteht oder eine depressive Verstimmung, aber die meistens ebenfalls seit längerer Zeit. Und ich finde auch, das hattest du auch mal gut in einer Folge dazu gesagt, auch zu der Borderline war das, glaube ich, speziell, auch dieses Gefühl von innerer Leere, Hochanspannung und den schnellen Tagesschwankungen der Stimmung, aber auch diesem Gefühl von wechselnden Emotionen in Beziehungen. Das meine ich nicht partnerschaftlich nur zwangsläufig, sondern in allen Formen Beziehungen, dass es schnell zwischen Idealisierung und Abwertung gewechselt wird. Und wenn ich das bei PatientInnen anbiete, habe ich ganz häufig das Erleben, dass die sich sehr gut darin wiederfühlen und das eben über eine Depression hinausgeht.
Genau, und da ist es genauso wichtig wie bei allen anderen Differentialdiagnosen, die wir jetzt genannt haben, dass man das identifiziert. Denn einer Borderlinerin oder einem Borderliner, der in dieser Situation jetzt eine depressive Symptomatik hat, nur ein Antidepressivum zu geben, ist wirklich zu kurz gesprungen. Das ist völlig klar. Das bringt auch meistens gerade in dieser Konstellation besonders wenig. Also außer Nebenwirkungen bringt das normalerweise nichts. Da ist die Psychotherapie besonders wichtig und das muss man deswegen so diagnostizieren.
Ja, ich finde das auch dann den Menschen gar nicht gerecht. Ne? Die fühlen sich dann auch zu Recht nicht ausreichend gesehen dann.
Ja. Wir springen zur nächsten Differentialdiagnose, weil wir sie im Krankenhaus häufig haben. Jeder weiß, bei der Depression muss man erstmal körperliche Ursachen ausschließen. Und das sagt man dann immer so dahin, ja, wir müssen erstmal körperliche Ursachen ausschließen. Aber es ist ja auch wirklich häufig, dass man eine körperliche Ursache findet. Also im Krankenhaus findet man immer wieder Leute mit Schilddrüsenunterfunktion, Leute, die eine beginnende Demenz bekommen, Leute, wo der Morbus Parkinson hinter der Ecke lauert, Leute mit einer Tumorerkrankung, Leute, die haben dann meistens schon das diagnostiziert, aber wo das auch ein wesentlicher Teil der Depressionsentstehung ist, eine schwere Lungenerkrankung oder eine schwere Herzerkrankung, eine schwere Herzinsuffizienz, Herzklappenstörungen, na, so heißt das nicht, aber du weißt, was ich meine. Und im Krankenhaus findet man doch sehr häufig Leute, die so ausgeprägte Krankheiten haben, dass das die Depression schon auch zu einem weiten Teil erklärt. Und natürlich behandelt man die dann auch und behandelt auch die Depression irgendwie mit. Aber für das Konzept ist das ja wichtig, hat dieser Mensch jetzt primär wegen der körperlichen Erkrankung diese depressive Symptomatik. Das ist ja ein anderer Behandlungsansatz. Und auch das darf ich erzählen. Wir hatten jetzt unlängst auch einen Patienten, der war schwer depressiv, aber er wirkte körperlich auch krank, so dass wir uns über das normale Blutabnehmen und EKG machen hinaus eine sehr ausführliche, auf eine sehr ausführliche Suche nach der körperlichen Krankheit gemacht haben, unter Einbeziehung mehrerer Fachdisziplinen, weil es einfach den Eindruck gab, dass der primär eine körperliche Krankheit hat, die jetzt noch nicht so richtig gefunden ist. Und das ist schon wichtig, weil gerade im höheren Lebensalter hat man auch manchmal eine Kombination. Also dann gibt's eine Krankheit und dann ist man auch traurig, dass man jetzt in den Kreis der chronisch Kranken aufgenommen wurde durch diese Krankheit. Und dann hat man so eine Überlappung. Aber vor allem die Krankheiten, die man behandeln kann, die muss man natürlich finden. Und zu dem Konzept, ob jemand eine rezidivierende Depression hat oder eine körperliche Erkrankung, die mit einer depressiven Symptomatik einhergeht, das ist auch was sehr Unterschiedliches. Auch das muss man sauber voneinander trennen.
Ja.
Ja, und also auf einer Station mit 20 Patienten haben wir im Moment bestimmt 2, wo wir glauben, dass die körperliche Erkrankung an der depressiven Symptomatik besonders beteiligt ist. Ich sage das jetzt so, weil es häufiger ist als in der ambulanten Behandlung und weil es nicht nur eine Floskel ist. Es gibt einfach diese Symptomatiken ja sehr häufig. 2 ist jetzt auch irgendwie eine komische Zahl, aber ich würde sagen, das spielt manchmal schon klinisch eine große Rolle. Und manchmal findet man die körperliche Erkrankung auch erst im Rahmen der Depressionsabklärung.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich kann mich jetzt auch an ein paar Fälle erinnern, wo wir PatientInnen haben, auch im Routine durchgeführten MRT, wo da auch Auffälligkeiten waren. Und auch wenn die nicht die Depression erklären, also wie wichtig ist es, dass sie zum Beispiel eine neurologische Anbindung dann bahnen können. Und viele der PatientInnen fand ich jetzt auch spannend, sozusagen, ach ja, so ein großes Labor hat noch nie jemand bei mir gemacht. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass man das eben genau macht und dass man dann schaut und ob die dann die Herzrhythmusstörung dann, ne, die Palpitation dann oder also das Herzrasen oder das unangenehme Gefühl nicht dann auch noch die Angstsymptomatik auch noch aggravieren. Ne? Mhm. Egal, ob die zum Beispiel Angst und Depression gemischt sind oder vielleicht stellt sich raus, dass es wirklich dann in Anführungszeichen nur eine körperliche Ursache und das muss man, finde ich, auch immer bis zum Ausschluss sehr ernst nehmen.
Ja. Nächste Differentialdiagnose.
Ich muss gucken, welche mir noch einfällt. Was ich vielleicht nicht als Differentialdiagnose direkt, was auf dem Schein dann kommt, empfinde, aber was ich häufig auch wichtig finde, weil ich glaube, du hast das auch mal angesprochen, aber diese Pseudodemenz im Rahmen einer Depression, also Das ist bei, vor allem fragen mich das häufig dann ältere Patientinnen, total verständlich, habe ich jetzt eine Demenz? Ne, weil meine Konzentration ist schwierig, meine Aufmerksamkeit ist vermindert, ich vergesse die Sachen, ich kann mich gar nicht mehr jetzt gut konzentrieren und die, meine Angehörigen fragen schon, was ist da los? Und natürlich muss man dann ausschließen, dass es keine Demenz ist, aber ganz häufig ist ja auch diese Form der Pseudodemenz, also im Rahmen einer Demenz, dass genau diese Symptome einer Demenz ja ähneln und dann durch die Behandlung wirklich gut weggehen. Und habe jetzt auch gelernt, was ich auch wichtig finde, ist, wo ich froh bin, dass wir das auch anbieten können, dass man dann auch trotzdem auch eine Testung machen kann, auch noch eine neuropsychologische Testung, einfach um auch wirklich zu sichern, hat sich denn im Rahmen der Behandlung der Depression auch dann wirklich maßgeblich auch diese kognitiven Defizite gebessert? Oder muss man auch, wie du sagtest, anschließend an die somatischen Auffälligkeiten doch nochmal auch schauen, ob das auch in Richtung einer Demenz geht?
Und die sind auch schwer zu trennen, selbst wenn man alle Untersuchungen macht. Es ist nur das Gesamtbild, das einen dann in die eine oder andere Richtung schlagen lässt. Also man macht typischerweise ein MRT vom Kopf und guckt, ob da eine große Volumenminderung des Gehirns ist. Das würde schon sehr für eine Demenz sprechen. Und dann macht man sowas wie einen Mini-Mental-Test oder einen Mokka-Test, wo kognitive Einbußen geprüft werden. Aber da würde man eben bei beidem was sehen, sowohl bei der Demenz als auch bei der Pseudodemenz, bei Depressionen. Haben die Leute nicht die volle Punktzahl. Es gibt so ein etwas weiches Kriterium, das einem trotzdem manchmal hilft. Die Leute, die eine Depression haben, die machen sich super viel Sorgen um ihre Konzentrationsfähigkeit und sagen mit sehr guten Formulierungen, also ich habe hier Konzentrationsstörungen, zum Beispiel vorgestern um 17.30 Uhr, da sollte ich mir die 8 Begriffe merken, Blume, Haus, Auto, Matte und Sofa. Und dann hatte ich aber Sofa vergessen. Also ich habe Sorge, dass ich eine Demenz habe. Ich habe es jetzt überspitzt, damit man weiß, was gemeint ist. Während die Dementenpatienten eben nicht so besorgt sind um ihre Einschränkungen. Die sagen schon, doch, ich habe gemerkt, manchmal vergesse ich den Schlüssel, aber wir sehen dann, aber manchmal finden sie auch ihr Zimmer nicht. Ne? Also das Maß an Besorgtheit relativ zur kognitiven Einschränkung ist bei den Depressiven oft höher, ist eins von mehreren Kriterien. Wenn man das klinische Gesamtbild dann sieht, dann weiß man meistens schon ziemlich genau, ob man es jetzt für das eine oder das andere hält. Auch in der Testpsychologie gibt es so Hinweise, aber ganz hart ist keiner von denen. Erst das Gesamtbild lässt es einen dann zuordnen. Da hat man dann meistens schon einen Eindruck. Aber du hast völlig recht. Die Patienten formulieren die Sorge, dass sie dement sind und man muss das auch erstmal prüfen.
Ja. Aber ich finde, genau passend zu dem, was du sagst, auch häufig in meinem Erleben, dann, dass die Patientinnen da wirklich besorgt darum scheinen. Auch manchmal, wenn ich das dann anspreche, weil sie sagen, weil vor kurzem, bevor dieses zum Beispiel ne, schwierige, traurige Ereignis war oder bevor ich mich depressiv gefühlt habe, da war es ja anders. Und häufig sagt das ja ein Mensch mit Demenz nicht in dem schleichenden, also es gibt natürlich immer Sonderformen, aber in diesem schleichenden Prozess, genau wie du sagst, ist es ja, wird es ja in den Tag mehr eingebaut. Und im Rahmen einer vielleicht auch etwas schneller auftretenden Depression ist der Unterschied meistens besser innerlich und dann auch häufiger das mit auch einem Affekt verbunden von, das muss jetzt aber wieder weg, ne? Oder das soll bitte weg, das ist ja wirklich unangenehm.
So, nächste Differentialdiagnose habe ich auch erstaunlich häufig. Junge Leute, aber gibt es in jedem Alter natürlich, die Kokain konsumiert hatten über einige Monate, nicht nur so am Wochenende, sondern eher so 3 bis 7 Mal die Woche, vielleicht aber auch 3 bis 5 Mal die Woche, vielleicht auch nur am Wochenende, aber jedenfalls regelmäßig Kokain konsumiert haben, sich dann entschieden haben, das ist alles nichts mit dem Kokain, es geschafft haben aufzuhören, Glückwunsch dazu, und dann 1, 2, 3 Monate später kommen und eine ausgeprägte depressive Stimmungslage haben. Und das wird auch als Depression zugewiesen. Aber in meiner Überzeugung ist es so, also weil ich einfach viele Patienten kenne, viele, die noch 1, 2, 3 Monate nach dem Aufhören mit dem Kokain oder auch manchmal anderen Amphetaminen, aber ich kenne mehr Leute, wo das nach Kokain auftritt, eine Antriebsminderung haben, dass die wirklich überhaupt nicht aus dem Bett kommen, wo die Stimmung schlecht ist. Und ich versuche dann immer zu erklären, naja, das ist ja immer so, wenn man eine Substanz einnimmt und sie macht eine bestimmte Wirkung, Kokain zum Beispiel euphorisch, dann macht der Entzug dysphorisch. Und beim Kokain hat man den Entzug immer nicht so auf der Spur, weil es ja keinen vegetativen Entzug gibt und weil man, wenn man am Wochenende kokst, Montag und Dienstag offenbar ja keine Entzugssymptome hat. Aber nach einem regelmäßigen Kokainkonsum, 1, 2 und ich meine auch 3 Monate nachher, Antriebsmangel, depressive Stimmung in ganz ausgeprägter Form zu haben, das kann sehr wohl mit dem Kokain aufhören zu tun haben. Und auch das ist eben wichtig, um die richtige Therapie und Prognose da irgendwie zu stellen. Diese Patienten sind ja sehr rückfallgefährdet, weil Kokain löst ja all dieses wieder auf. Die muss man darin unterstützen, zu sagen, das geht vorüber. Und sie sagen, ja, es ist doch schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal Koks genommen habe, aber das ist immer noch darauf zurückzuführen. Halten Sie noch 2 Monate durch und es wird weggehen. Und meistens behandelt man dann noch zusätzlich auch was gegen die jetzt bestehende depressive Symptomatik. Aber das ist schon ein Teil des Erklärungsmodells. Und ich glaube, das wird auch oft übersehen, weil die Leute sagen dann, sie koksen nicht mehr oder schon lange nicht mehr und man denkt selbst, naja, 2 Monate ist lang her, aber ich glaube, das kann auch noch eine depressive Symptomatik auslösen.
Generell glaube ich auch, der Substanzkonsum einfach offen anzusprechen, weil auch wenn der jetzt, ne, wie du sagst, vielleicht jetzt da nicht im Vordergrund liegt, aber auch wenn der zusätzlich zu einer Depression noch bei ist oder die aggraviert und wenn die dann doch behandelt ist, aber dann wird doch wieder konsumiert und das beeinflusst natürlich sehr die Behandlung. Und da finde ich immer so eine offene Kommunikation und da auch erstmal wertfrei, ne, aber einfach das einfach als wichtigen Themenpunkt benennen in beiden Richtungen, ne, als auslösender Faktor oder als unterstützender Faktor, ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Genau, und Koks ist eher das Seltene. Das Häufige ist Alkohol, Angst und Depression, ja, weil Alkohol hilft gegen Angst und jedenfalls kurzfristig. Ja. Und sehr viele haben diese Mischung aus zu viel Alkohol gegen Ängste und Depressionen. Und dann kommt man natürlich nicht vor und zurück, wenn sich das so vermischt. Ja. Genau, deswegen muss man das immer zusammen besprechen und auch aufklären, genau. Wir haben schon ganz schön viele bunte Bilder gesammelt, die unter dem Sammelbegriff der Depression aufschlagen können. Und wenn man die sich so anhört, merkt man, wie unterschiedlich das ist, was dahinter stehen kann. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar auch noch nicht genannt. Aber wir wollten eben Werbung dafür machen, genau zu gucken, was für ein Mensch ist das jetzt, in welcher Lebenssituation ist er oder ist sie. Und was genau ist das für ein Bild, damit nicht alle so generalisierenden Aussagen über Depressionen über einen ausgeschüttet werden, die praktisch nie stimmen.
Ja. Und auch, glaube ich, auch mit dem Ziel, auch einfach die Behandlung anzupassen, besser helfen zu können. Und ich glaube auch, mir ist wichtig, dass damit nicht mitschwingt, dass man jetzt sagt, ach, diese Diagnose soll verlassen werden oder die ambulanten BehandlerInnen, die sollen das ja nicht tun oder vielleicht auch jemand Fachfremdes. Es ist ja total wertvoll, dass jemand überhaupt Anklang findet, ne, und eine Aufnahme stattfindet, ein Gespräch, man etwas sortieren kann. Aber ich finde das total gut und ich hatte mit einer Patientin gesprochen, da hat der ambulante Behandler einfach verschiedene Differentialdiagnosen angeboten. Und ja, dann habe ich gefragt, wo sehen Sie sich denn? Und dann sagte sie, ach ja, ja, es gibt schon Phasen, wo ich depressiv bin, aber eigentlich steht für mich im Vordergrund Stimmungsschwankungen, innere Leere und auch eine Form von Selbstverletzung. Und dann war es natürlich, das war unglaublich wertvoll und deshalb auch die, finde ich, die Tür zu öffnen für eine Behandlung über eine Depression, weil man vielleicht nicht anders geschult ist oder es auch nicht anders weiß, ist total überhaupt nicht falsch. Aber ne, vielleicht ist es auch der Blick nochmal ein bisschen weiter zu sein, dass eben da auch etwas hinterstecken kann oder etwas anders sein kann oder zusätzlich vorliegt.
Ja. Wir haben jetzt einen Begriff noch nicht angesprochen, den ich aber nochmal irgendwie thematisieren will. Das ist die therapieresistente Depression. Ein Begriff, den ich nicht besonders mag, weil er keine Hoffnung macht. Ja. Und das ist nicht gut und weil er auch oft nicht stimmt. Ich bringe ihn unter anderem deswegen jetzt, weil manchmal verbirgt sich etwas von dem, was wir jetzt eben angesprochen haben mit den 10 anderen Krankheitsbildern da und die Behandlung war bislang falsch. Ja. Dann ist die Therapie nicht therapieresistent, sondern es war die falsche Therapie. Das gibt's, ne? Und
das ist die diagnoseresistent.
Ja, genau. Die fehlerresistente, ja. Nee, genau, also das muss man sich sehr genau überlegen. Und es gibt schon auch chronifizierende Depressionen. Da darf man auch nichts beschönigen. Aber ich sehe häufiger Patienten, die mit dem Label therapieresistente Depression kommen, als wieder gehen. Also manchmal findet man schon auch Therapieansätze. Und ich weiß schon, was ein antibiotikaresistenter Keim ist gegen ein bestimmtes Antibiotikum, aber es gibt auch keine gegen alles resistenten Keime beispielsweise. Ja. Irgendein Antibiotikum hilft gegen jeden Keim zum Glück noch. Das wird sich auch irgendwann ändern. Aber bei der Depression tun wir so, als sei es gegen jede Therapie resistent. Das ist auch Unfug. Und ich versuche, diesen Begriff zu vermeiden. Als Einweisungsdiagnose gibt es ihn aber häufig. Und dann denke ich mir, na schön, ich habe sowieso die Eigenart, meine eigene Diagnose zu stellen, und dann vergesse ich das als erstes, und das ist meistens auch nicht falsch. Was sollten wir noch kurz ansprechen, bevor wir die Hörerinnen und Hörer hinauslassen in eine Welt der differenzierten Diagnostik? Gibt's noch was, was du noch im Kopf hast?
Ich glaube, von meiner Seite habe ich alles, was mir gerade einfällt, gesagt.
Mir hat die Folge Spaß gemacht, weil es wirklich so ist, dass das Bild der Depression so bunt ist. Wenn man stationär, tagesklinisch, auch ambulant arbeitet, man sieht das wirklich alles. Man sieht aber auch wirklich Patienten mit der Einweisungsdiagnose Depression. Und es wird ja viel über die sozialen Medien und die Zeitungen berichtet. Es ist auch gut, dass über Depressionen aufgeklärt wird. Aber hinter dem Überbegriff Depression versteckt sich tatsächlich ein ziemlich buntes Bild von sehr unterschiedlichen Sachen. Also ich fand es ganz, ganz gut, dass wir das mal so ein bisschen im Überblick aufgedröselt haben, was es da für große Gruppen gibt.
Ja. Ganz herzlichen Dank, Jan.
Mir hat Spaß gemacht, Julius. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Schreibt mal in die Kommentare, welche 20 weiteren Formen wir auch noch vergessen haben. Das würde Spaß machen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, PsychCast, let's start the show.